Ja, also neulich habe ich so eine E-Mail bekommen, so: Wollen wir uns zum Parkplatz Sex treffen an der Ausfahrt? Da, da, da. Und ich dachte mir so,
also, ja, klar.
Das sind schon immer so die Sachen, wo ich mir denke, also ich glaube, für viele, oft sind es, meistens sind es Männer, ist so dieser Gedanke so, ah, sie schreibt über Sex und dann der Sprung zu, dann will die auch mit mir ins Bett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories. Heute so ein bisschen in der Ü18-Version. Habt ihr schon mal was von einem Blender-Orgasmus gehört oder von der Pulsator-Challenge? Wisst ihr, was bei einem Bondage-Workshop so abgeht, wie eine Sexparty anfängt oder was hinter orgasmischer Meditation steckt? Ja? Dann seid ihr entweder extrem weit rumgekommen mit eurer Sexualität oder ihr lest regelmäßig die Texte von der Frau, mit der ich diese Woche über ihr Buch gesprochen habe. Seit mehreren Jahren schreibt sie auf Deutschlands größtem Sexblog über Sex vor allem, aber auch über fair produzierte Pornos, über hormonelle Verhütung, über Kuschelpartys und Bodyshaming. Das alles gehört zum Lustprinzip, so heißt die Seite im Netz und so heißt auch ihr neues Buch. Darüber haben wir gesprochen in der Lesung, aber auch über Theresas Zeit als Digitalnomadin und wir haben gesprochen über ihre Fuck-It-List. Was das ist, das klären wir jetzt direkt am Anfang und später wird es dann auch nochmal ein bisschen expliziter. Viel Spaß bei der Lesung mit Theresa Lachner. Theresa, die meisten von uns haben ja eine Bucketlist, also so eine Liste, auf der Dinge stehen, die wir noch machen wollen, bis unser Leben vorbei ist. Du hast was anderes, du hast eine Fuck-It-List.
Ja.
Was ist das und was steht da drauf?
Die habe ich geschrieben in so einem Anfall von extremem Liebeskummer 2015, als sich dann die andere Person und ich doch nicht füreinander entschieden hatten und ich beschlossen habe, dann ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, nochmal alles auszuprobieren, was ich schon immer mal machen wollte. Und dann habe ich die Fuck-It-List geschrieben und die dann auch relativ gründlich abgearbeitet seitdem.
Sag mal nur so zum Anteasern, wir reden natürlich später noch genauer drüber. Was steht so drauf, so ein paar Punkte?
Ein Dreier, beziehungsweise eine Orgie. Wir haben dann auch eine Orgie veranstaltet, das war ziemlich interessant. Orgasmic Meditation, Tantra, BDSM, Pegging. Ich überlege gerade, fällt dir noch was ein, was da drauf stand?
Ja. Nee, hinterher standen noch so ein paar Sachen, die du noch draufgeschrieben hattest,
ja, manchmal,
die schon abgehakt waren.
Ja, also ja. Ich schreibe immer gerne meine To-Do-Listen und schreibe da auch die Sachen drauf, die ich schon gemacht habe, weil sich das einfach so gut fühlt, wenn man so durchstreichen kann, so oh, schon erledigt. Ja.
Okay, also über all diese Dinge, die Erledigten und die Unerledigten, falls es die überhaupt gibt, reden wir später noch. Aber es gibt ja auch noch ein zweites großes Thema in deinem Leben neben dem Sex, nämlich das Reisen. Mhm. Du bist 7,5 Mal um die Welt geflogen und hast 5 Jahre in 36 Ländern gelebt. Mhm. Wow. Was hast du da gemacht?
Also man könnte jetzt sagen, ich war da Digitalnomadin. Das ist natürlich ein Wort, mit dem viele was anfangen können. Im Endeffekt habe ich da dasselbe gemacht wie so auch, nämlich ganz normal gearbeitet. Aber als Journalistin, und ich war zu der Zeit viel Reisejournalistin, braucht man halt nur seinen Laptop und kann dann von überall auf der Welt aus arbeiten. Und das habe ich da eben gemacht.
Und was du erst als Digitalnomadin und dann als Sexbloggerin so erlebt hast, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Und ich glaube, wir können schon sagen, es ist in beiden Fällen sehr, sehr viel und sehr, sehr unterschiedliches, was du so erlebt hast. Ich freue mich sehr auf die Lesung in 1 Live Stories heute mit Theresa Lachner, der Autorin vom Lustprinzip. Theresa, du beschreibst deinen Blog im Netz als Freiraum für sexuelle Gedanken. Warum hattest du irgendwann das Gefühl, dass das ein Raum ist, der irgendwie noch fehlt in der deutschen Internetlandschaft?
Ich glaube, mir hat er gefehlt und dann habe ich festgestellt, er hat sehr vielen anderen Leuten auch gefehlt. Und dann war das eigentlich ganz praktisch, dass das dann sehr schnell sehr gut funktioniert hat.
Und ist ja irgendwie so das eine, festzustellen, dass es irgendwo eine Lücke gibt. Aber warum dachtest du dann auch, dass du die Richtige bist, um diese Lücke zu füllen?
Komplette Größenwahn.
Ja, bringt einen manchmal weit.
Ja.
Und du droppst noch einen anderen Satz auf diesem Blog ein paar Mal. Du willst da nicht über den Sex reden, nicht nur über den Sex reden, sondern auch mit ihm. Mhm. Also ich habe in meinem Leben schon oft über Sex geredet, mhm. ich glaube wir alle, aber mit dem Sex geredet, weiß ich jetzt nicht. Was heißt das? Wie geht das?
Also es geht zum Beispiel so, dass man nur über Sachen redet, die man selber auch macht. Also ich finde immer diese Gespräche zum Beispiel über Sexarbeit, da sind dann immer alle, haben irgendeine Meinung dazu, aber niemand fragt Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter selbst, wie das dann für sie zum Beispiel ist. Oder ich zum Beispiel, ich würde nie über BDSM schreiben und urteilen wollen, wenn ich das nicht selber ausprobiert habe. Und das ist für mich halt irgendwie auch so ein journalistischer Anspruch, dass man halt nicht immer so Meta-Debatten führt, sondern mit dem Sex redet und nicht drüber.
Und das Thema Sex haben ja schon einige Leute für sich entdeckt, die es dann vielleicht anders aufbereiten oder in die Welt rausschreien, als du es machst. Aber viele von denen machen es auch nicht unter ihrem echten Namen oder stecken ihre Gesichter unter eine Maske oder zeigen sie einfach nicht auf Fotos oder so. Du machst es alles komplett öffentlich. Warum dachtest du, das ist eine gute Idee und hast es nicht unter einem Pseudonym gemacht?
Ich finde halt, warum sollte ich? Also das ist ja meine Arbeit und das ist das, was ich mache. Und für mich ist es eher so, wenn ich das Gefühl habe, ich schreibe über was, wozu ich nicht mit meinem Namen stehen könnte, dann würde ich mich fragen, ob das der richtige Beruf für mich ist, ehrlich gesagt. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen, okay, ich bin hauptberuflich irgendwie, arbeite ich im Arbeitsamt und in meiner Freizeit blogge ich über Sex, dass das dann vielleicht die Kollegen nicht so mitbekommen sollen und man deswegen verschiedene Identitäten wählt, kann ich nachvollziehen, aber das hat sich mir nie gestellt, diese Frage. Deswegen finde ich es eigentlich normal, weil Sex ist doch normal und dann kann man auch normal drüber reden.
Trotzdem kommst du ja auch aus einem anderen Bereich. Du hast Literaturwissenschaften studiert und dann als Journalistin gearbeitet für verschiedene Medien und Verlage. An welchem Punkt, wie und wann ist Sex dann für dich so zum Mittelpunktsthema geworden, auch bei deiner Arbeit?
Das ging eigentlich relativ schnell. Also ich habe gerade im Moment 10-jähriges Dienstjubiläum als Sex-Kolumnistin. Und ich glaube, mein drittes Praktikum, die ersten beiden waren irgendwie bei der Tageszeitung und bei einer Frauenzeitschrift und das dritte war dann beim erotischen Kulturmagazin für Frauen und Paare. Und ich war davor natürlich auch, wie wir alle, so ein bisschen Sex in the City geprägt und fand es schon immer ganz schick, so wie die da so vor ihrem Laptop saß und sich irgendwie schlaue Gedanken gemacht hat und davon wahnsinnig teure Klamotten kaufen konnte, was sich nicht bewahrheitet hat, muss ich leider sagen. das war irgendwie so ein bisschen so, ich glaube, das hat mich schon so geprägt, dass ich mir dachte, na, wieso denn eigentlich nicht? So, ich wusste dieses Praktikum, das war in Berlin und ich wollte unbedingt nach Berlin damals und das war halt frei und dann dachte ich mir, naja, Sex ist doch irgendwie ganz interessant, so why not? Und dann saß ich da und habe sehr schnell festgestellt, dass mir das sehr leicht fällt und dass mir das großen Spaß macht. Und dann, ab da ging es eigentlich von selbst. Also dann ist auch das Thema immer wieder zu mir zurückgekommen, weil viele Medien einfach da ein bisschen Personalmangel haben, was das angeht, weil viele Leute das einfach nicht machen wollen. Und wenn man das gut kann, dann schreibt man halt viel über Sex und dann war es so.
Ich finde es ja ganz spannend, wenn jemand so ein Thema für sich entdeckt und das dann so zum Mittelpunkt wird. Bei mir ist das ja so ein bisschen mit den Büchern so. Mhm. Ich merke allerdings bei mir im Alltag, ich lese total viel beruflich. Mhm. Privat lese ich, seit ich es beruflich mache, nicht mehr so viel und habe nicht mehr so großen Spaß an Büchern, weil ich es einfach so viel beruflich mache.
Ja.
Hast du privat noch wirklich Lust auf Sex? Ja, das war ein weiter Bogen, ich weiß, der ging ganz weit einmal rum, aber
ja,
jetzt...
Ja, das ist, glaube ich, wie der Konditor, der privat keinen Kuchen mehr essen möchte. So. Also ich muss sagen, zum Beispiel beim Thema Selbstbefriedigung kann ich ganz klar sagen, wann ich mich beruflich und wann ich mich privat selbst befriedige, weil ich zum Beispiel ein neues Toy testen muss und so. Das ist schon was anderes dann für mich tatsächlich. Und dann danach denke ich mir, ja gut.
Wieso ist das was anderes? Also... Gehst du dann da sehr pragmatisch ran?
Ja,
so.
Total. Knochenpragmatisch.
Okay.
Ja.
Machst du die Notizen zwischendurch oder sowas?
Ich kann mir sowas schon ganz gut merken.
Ich frage jetzt einfach die Sachen, die die Leute mich auch fragen.
Ja,
wenn
ja.
du beruflich ein Buch liest, machst du dann Notizen, wenn du dich beruflich selbst befriedigst?
Ja, ja, nö. Also ja, manchmal. Doch, ist auch schon vorgekommen. Will ich gar nicht abstreiten. Ja.
Doch. Und so Stichwort Druck, weil ich stelle mir das so krass vor. Ich meine, Menschen, Männer, andere Personen, Frauen lesen ja alles über dich und wie du dich beim Sex verhältst, was du schon alles ausprobiert hast, welche Toys du getestet hast. Ist es dann nicht so, dass wenn jemand Sex mit dir hat, der erwartet, okay, die Sexbloggerin, da muss jetzt irgendwas total crazy anderes passieren.
Ja, ja, ja.
Merkst du das?
Ja, vor allem auch den Druck, den sich gerade Männer gerne dann auch selber machen, weil sie denken, die müssen jetzt irgendwas toppen oder die müssen irgendwie eine besondere Story auch liefern. So, also ist alles schon vorgekommen. Ja, es macht das nicht unbedingt einfacher, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Jetzt gehst du ja sogar noch einen Schritt weiter und lässt dich gerade zur Sexologin ausbilden. Mhm. Ganz, wenn man das kurz zusammenfassen kann, was ist das?
Also es ist Sexualberatung, das ist halt in Abgrenzung zum Beispiel zur Therapie, was man in bis zu 10 Sitzungen lösen kann. Also ich kann jetzt keine schrecklichen Kindheitstraumata auflösen, so schlagartig nebenbei, aber ich kann zum Beispiel schon Paaren, die nicht mehr gut miteinander kommunizieren können, ein bisschen vermitteln. Ich kann irgendwie, sagen wir mal, einfache Probleme lösen. Also alles, was sich in bis zu 10 Sitzungen in der Beratung klären lässt, kann man dann bei mir machen, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung.
Auch jetzt beschäftigst du dich ja schon auch immer wieder mit Problemen, die andere Menschen dir mitteilen, irgendwie schreiben oder dich zu ihrem Sexualleben irgendwas fragen, was nicht läuft. Was würdest du sagen, steht da so ganz oben auf der Problemspitze?
Ja, also Männer haben schon viel so den Wunsch, so eine Bedienungsanleitung zu bekommen. So dieses, kannst du mir den einen Punkt sagen, wo ich Knöpfchen drücken muss und dann ist sofort geil im Bett? So.
Und was sagst du dann?
Sag ich, Menschen sind halt keine Roboter, ne? Also es sind ja alle ein bisschen anders und mein Lifehack ist ja immer, frag doch mal, was der anderen Person denn gefällt.
So. Guter Tipp. Also,
danke. Genau.
Apropos gefallen. So, ich habe, als ich dein Buch das erste Mal in der Hand hatte, gedacht, ich weiß nicht, ob mir das gefallen könnte, weil ich damit gerechnet habe, dass das einfach deine Blogtexte in einem Buch sind, was ja auch völlig legitim wäre. Aber ich habe mich super gefreut, dass es anders ist. Das habe ich spätestens oder sehr früh gemerkt, bei der Einleitung nämlich. Und die liest du uns jetzt vor, damit wir so ein bisschen wissen, wohin dein Buch so geht.
Machen wir uns nichts vor. 30 ist ein bisschen früh, um die eigenen Memoiren niederzuschreiben. Normalerweise sollte man damit wahrscheinlich bis mindestens Anfang 70 warten, bis man nicht nur aus dem Schaukelstuhl auf irgendeiner hügeligen Holzveranda am Meer auf ein bewegtes Leben zurückblicken kann, sondern die ansonsten dringlichsten Alltagsfragen sowas sind wie: Wer moderiert diese Woche eigentlich die Kulturzeit? Und was gibt's gerade nochmal bei Kaufland im Sonderangebot? Selbst für mich, die ohne Pseudonym von Beruf über Sex schreibt und dabei permanent predigt, dass diese Welt eine bessere wäre, wenn wir alle mal ein klein bisschen offener reden würden, fühlt es sich inhärent erstmal ein bisschen eklig an, sich so hinzustellen und zu sagen: Und nun zu einem wirklich spannenden Thema, mir selbst. Es hätte da ein paar pragmatische Auswege gegeben, einen Roman zu schreiben über eine gewisse Susi-Sex-Bloggerin, der da mal ein paar echt kuriose Dinge passiert sind. Meine Geschichte wie eine brave Journalistin mit Statistiken zu unterfüttern, um mir so dieses Flair von gesamtgesellschaftlicher Relevanz zu verleihen. Oder aus so einer Freunde, ich hab's voll verstanden, Überwundenheitslogik herauszuerzählen, damit sich das alles ein bisschen mehr nach Bedienungsanleitung anfühlt. Aber ganz ehrlich, was für ein Scheiß. Als wäre das Leben malen nach Zahlen und nicht eigentlich doch eher so Topfschlagen. Inzwischen hätte ich sogar das psychotherapeutische Fachvokabular, mit dem ich ein paar meiner Zustände und Verletzungen wesentlich konkreter in die Außenwelt übersetzen könnte. Mehr egoethnologische Theoriekonstrukte, die mich und die geneigten Leserinnen und Leser begreifen lassen könnten, an welchen Stellen meine Gefühle und Gedankengänge zwangsläufig ein Kind ihrer Zeit waren. Aber darum geht's nicht. Ich habe noch nie geschrieben, weil ich anders verstanden habe, sondern immer, weil ich etwas herausfinden wollte. In den 10 Jahren, in denen ich über Sex schreibe, habe ich gelernt, dass man anderen Menschen zwar eine Stimme geben kann, aber nie für sie sprechen darf. Jeder hat seine eigene Wirklichkeit. Deswegen bleibe ich hier mit voller Absicht so subjektiv, wie es nur irgendwie geht. Auch wenn sich das manchmal zwischendurch von innen anfühlt wie eine Folge Homeland, in der man gleichzeitig angespannter Zuschauer, sadistischer Regisseur und ugly crying Carrie ist. Geh da nicht rein, verdammt, das sind Terroristen, möchte man laut schreien, während eine trockensonore Stimme aus dem Off kommentiert. Komm schon, Mädchen, du weißt, dass es sein muss. Das Leben kann wirklich immer nur vorwärts gelebt und rückwärts verstanden werden. Um meins verstehen zu können, musste ich alles nochmal fühlen. The good, the bad and the ugly. Konsequent zu schreiben, wie ich zum jeweiligen Zeitpunkt gedacht oder gefühlt habe. Mir nochmal selbst dabei zusehen, wie ich immer wieder gegen dieselben Wände renne. Mich und meine eigenen Widersprüchlichkeiten komplett zerlegen und zu einer neuen, kohärenten Storyline zusammenzubasteln. Ich hatte nie den Anspruch an mich, ein Vorbild für andere zu sein. Influencerin ist kein zertifizierter Ausbildungsberuf. Man wird dazu gemacht. Und dann muss man sich halt irgendwann überlegen, ob man mit der eigenen Reichweite nicht vielleicht auch noch was Sinnvolleres anstellen kann, als Teenager-Mädchen Detox-Tee zu verkaufen. Ich bin eine Art Sozialarbeiterin mit größerem Impact, nebenberuflich emotionales Nacktmodell, Projektionsfläche für anderer Menschen Befindlichkeiten, ein Kratzbaum für Frustrationen und unerfüllte Sehnsüchte. Ich wurde schon höchstpersönlich für die gesamtgesellschaftliche Zunahme an erektilen Dysfunktionsstörungen und das Hotelsterben im Bayerischen Wald verantwortlich gemacht. All das passiert fast zwangsläufig, sobald man sich erdreistet, im Internet öffentlich Sachen zu sagen. Das ist oft nervig, aber irgendwie auch menschlich. Wir machen Selfies von unseren guten Momenten und arbeiten uns in den schlechten an anderen ab, vergleichen uns mit ihren Highlight-Reels und finden das Gras auf der anderen Seite grüner, die Poren kleiner, die Falten und Unsicherheiten weggefotoshoppt. Wir konsumieren, was Influencer uns an wohlkuratierten Realitäts- und Identitätsfragmenten zum Fraß vorwerfen, auch wenn das meist nur irgendein Produkt ist, das die Kluft zwischen uns und dem propagierten Idealzustand verkleinern soll. Wir sehen diese Fragmente, vergleichen uns und schneiden dabei natürlich fast zwangsläufig schlechter ab. Und wir halten uns selbst grundsätzlich für die komplexesten, coolsten, schlimmsten oder seltsamsten Menschen der Welt. Je mehr ich über solche Dinge schreibe und mit anderen darüber spreche, umso mehr merke ich, jeder denkt das. Zumindest bis er sich in den Hirnwindungen von jemand anderem wiederfinden kann. Ich schreibe, weil ich dieses wiederfinden mag und das wiedergefunden werden. Ich schreibe, um die Geschichten zu erzählen, die noch nirgendwo anders stehen. Ich schreibe für diesen Ort in mir, an dem es dann ruhig wird, zumindest zwischendurch mal, für einen kurzen Moment. Ich schreibe, weil ich nicht weiß, wie nicht schreiben geht. Wenn wir, wie Max Frisch sagt, auf Reisen einem Film gleichen, der entwickelt und dann von der Erinnerung belichtet wird, ist dieses Buch das ehrliche Selfie von den Momenten zwischen den Highlight-Reels.
Theresa, es gibt ja zwei Gründe, warum ein Buch über dein Leben auch jetzt schon mit 30 sehr, sehr spannend ist. Nämlich erstens, du hast sexuell viel ausprobiert und traust dich drüber zu schreiben. Und wir wissen, Sex ist immer spannend. Und zweitens, du hast 5 Jahre lang als Digitalnomadin gelebt. So, das Ganze ging los Anfang 2013, glaube ich. Da bist du nach Vietnam gezogen.
Ja.
Mit einem mittelguten Jobplan in der Hinterhand. Was hattest du davor?
Ja, der Job war irgendwie mehr so der Vorwand. Also ich hatte mich nach dem Studium bei 2 Firmen beworben. Das eine war ein Kunstbuchverlag in Vietnam und das andere bei einem Schweizer Reiseführerverlag. Und ich habe dann komischerweise beide Jobs bekommen und wollte aber nicht in die Schweiz, sondern nach Vietnam, weil ich mir das irgendwie lustig vorgestellt habe und bin dann einfach mal recht spontan nach Saigon gezogen. Habe da dann nach 3 Monaten festgestellt, dass der Job wirklich zum Kotzen war. Und dann habe ich eben dieser Schweizer Reiseführerfirma eine E-Mail geschrieben, dass ich zwar jetzt immer noch nicht in die Schweiz ziehen möchte, aber auch von unterwegs irgendwas machen könnte. Und die fanden das dann ganz gut. Und dann habe ich für die quasi Reiseführer überarbeitet. Einmal in ganz Asien und
also du bist an die Orte gereist und hast dann Sachen überprüft, die in diesen Reiseführern stehen.
Genau, genau. Also ich habe nicht neue Reiseführer geschrieben, sondern wie man das so ganz klassisch kennt, diese Spaziergänge im Reiseführer, die habe ich nachspaziert. Also ich wurde tatsächlich fürs Spazierengehen bezahlt und musste dann eben so ergänzen, wenn irgendwo ein neuer Wolkenkratzer dazu gekommen ist. Oder da standen halt noch ganz viele so Internetcafés, die habe ich dann mal rauskorrigiert und solche Sachen waren das.
Ich finde, das klingt ja super geil, ne? Also du bist da rumspaziert, du wohnst in der Sonne, dann stellt man sich das, wenn man hier so irgendwie im Büro sitzt von 9 bis 5 nachmittags, stellen wir uns ja so vor, ja, Hängematte, schön mit einem Laptop und einem Cocktail. Ja. Ist das Illusion oder ist es tatsächlich so?
Also wir haben uns immer so lustig gemacht über diese Fotos, mit denen genau dieser Lifestyle eben beworben wurde, weil niemand sitzt im Pool und schreibt dann an seinem Laptop, der am Poolrand steht, und niemand schreibt am Strand auf seinem Laptop, das Licht ist scheiße und es fliegt Sand rein. Ja, das muss man sich doch mal irgendwie logisch vorstellen. Und es war dann auch so ein bisschen so eine Art Volkssport. Zum Beispiel in Canggu, Bali, gibt es irgendwie so einen Coworking-Space relativ nah am Strand. Der hat 24 Stunden geöffnet und der ist auch 24 Stunden relativ gut besucht. Und alle gehen dann irgendwie abends so um 6:30 an den Strand, trinken ihr eines Bier, machen ein Foto und gehen dann wieder an die Arbeit.
Also doch schon Illusion.
Ja, ja, ja.
Ich meine, du schreibst natürlich auch über viele Dinge, die nicht so schön sind, die dir irgendwie passiert sind. Du hast sehr viel gekotzt auf in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Reisen.
Auf allen Kontinenten gekotzt.
Stehen auch sehr viele Kotzgeschichten im Buch, falls das auch jemand gut findet.
Falls jemand Kotzfetisch hat.
Kotzfetische, weiß nicht, was es gibt. Ja, irgendwie auf den Philippinen wärst du fast mal in ein sehr heftiges Unwetter, in diesen Taifun, den großen, da geraten. Mhm. Du wurdest in Brasilien mit einer Freundin überfallen. Wie oft in diesen 5 Jahren hast du dir auch einfach so gedacht, ey komm, ich nehme jetzt irgendeine Wohnung in Kreuzberg und gut ist?
Zwischendurch schon immer wieder, aber das war meistens halt, wenn in Deutschland gerade Sommer war und sobald halt so Mitte Oktober ist, verwirft man so einen Gedanken dann auch relativ schnell wieder. Ja.
Pia hier aus dem Publikum hat eine Frage, die so ein bisschen deine beiden Themen verbindet. Sie möchte wissen, in welchem Land hat man den geilsten Sex?
Ja,
wenn es eine beantworten kann, dann ja wahrscheinlich du.
Ich hatte sie alle. Also Land weiß ich nicht, aber ich hatte in New York tatsächlich fantastischen Sex. Also ich glaube nicht, dass man davon auf den Rest der USA unbedingt schließen sollte. Ich glaube, da gibt es schon ein sehr großes Stadt-Land-Gefälle, aber in New York selbst kann man sehr, sehr guten Sex haben.
Woran lag das oder liegt das oder lag das speziell bei dir?
Ich glaube, ich bin da in ganz gute Kreise geraten und die Leute sind da schon irgendwie so ein bisschen weiter, was diese ganzen Debatten angeht. Und da muss man Sachen nicht mehr ganz so aushandeln, wie es jetzt hier vielleicht noch der Fall ist. Also es sind schon sehr, sehr feministisch geprägte Menschen auch und die sind schon sehr gut im Bett, oft. Ja,
oh, ist notiert. Phoenix in New York Reise. Noch was ich richtig cool fand, was du im Buch erzählt hast, war eine Kreuzfahrt, die du gemacht hast 2015 mit so um die 100 anderen Digitalnomaden. Seid ihr dann da von Gran Canaria nach
Salvador de Bahia in Brasilien.
Nach Brasilien gefahren für 150 Euro pro Person.
Absurd.
Wie kam das?
Also diese Kreuzfahrt, es war so eine Repositioning-Cruise, wo es wirklich darum geht, dass diese Kreuzfahrtschiffe, die im Sommer durch Europa tingeln und dann im Winter irgendwie durch Lateinamerika einmal über den Ozean rüber mussten, inklusive Besatzung. Und dadurch war das sehr, sehr günstig. Und wir hatten in so einem Digitalnomadenforum, einer von unseren Jungs hat es gepostet, so diesen Link, so einen Urlaubsdeal-Link und so geschrieben, let's go. Und dann haben wir da so ein bisschen rum überlegt und alle waren so, naja, es ist halt billiger als zu Hause zu bleiben. So, ja, 10 Tage Vollpension, 4 Sterne für 150 Euro und dann ist man halt in Brasilien, na gut, da guckt man sich das mal an. Und dann ist es ein bisschen viral gegangen und am Ende waren wir wirklich 100 Leute, die diese Kreuzfahrt gebucht hatten und haben dann natürlich auch direkt irgendeine Konferenz zusammengezurrt, weil es gab halt kein Internet und irgendwie muss man sich ja beschäftigen und war ein recht wilder Trip, ja.
Das sind denn die guten Seiten.
Ja, ich will das überhaupt nicht verurteilen. Das hat großartige Seiten. Also man muss natürlich auch am anderen Ende der Welt arbeiten, aber man ist natürlich auch am anderen Ende der Welt. So, ne? Also,
absolut.
Ja.
Wir bleiben auch noch ein bisschen in dieser Reisezeit, aber in einer Zeit, in der es beruflich für dich nicht so grandios war. Du hast zu der Zeit bei einem Frauenmagazin gearbeitet, dessen Namen wir jetzt hier nicht, also im Buch heißt diese Zeitschrift Mimosa.
Ja, es ist eine Frauenzeitschrift, die heißt wie ein Getränk und deswegen heißt sie im Buch auch wie ein Getränk. Ja.
Genau, eine Frauenzeitschrift, die wie ein Getränk heißt, da hast du gearbeitet. Warum war das nicht so geil?
Ach, es war schon interessant, auf jeden Fall mal zu sehen, wie der Feind denkt. So. Also mir hat das sehr geholfen, um später dann Lustprinzip zu gründen, um zu sehen, wie ich es eben genau nicht machen möchte. Aber ich habe in dieser Zeit wirklich gelernt, warum in Frauenzeitschrift jedes Mal genau dieselbe Scheiße drinsteht. Das lernt man wirklich, wenn man dort arbeitet. Das ist ein sehr rigides Konstrukt irgendwie, innerhalb dem das passieren muss. Das wird sehr marktforschungsorientiert betrieben. Und geht auch sehr auf die Anzeigenkunden ein. Und mich hat das halt einfach ein bisschen fertig gemacht. Ich kam dahin mit großen Ideen, wollte coole Sexthemen machen und nicht den 2000. Blowjob-Guide. Und nach kürzester Zeit habe ich einfach so zusehen können, wie meine ursprünglich ganz guten Ideen dann durch diese ganzen Schranken gegangen sind und am Ende halt nicht mehr sehr gute Ideen waren. Und das war wirklich die einzige Zeit, wo ich mir auch überlegt habe, unter Pseudonymen wieder zu schreiben, weil ich mich auch ein bisschen geschämt habe für das, was am Ende aus meinen Texten gemacht wurde.
Und trotzdem hat dieser Job ja dafür gesorgt, dass du sehr früh auf den Geschmack einer Sache gekommen bist, die mit Wischen zu tun hat, aber nicht Bodenwischen, sondern Displaywischen, die heute alle kennen. Und was du damit so zu den Anfängen erlebt hast, das liest du uns jetzt vor.
Das Kapitel heißt Diese neue App. Jahre, nachdem ich mir Grindr habe erklären lassen und bewundernd festgestellt habe, wie wahnsinnig, ja, effizient sich schwule Männer zum Sex verabreden können, allerdings in der felsenfesten Überzeugung, dass das bei Heterosexuellen niemals so einfach funktionieren würde, erobert Tinder den Markt in Rekordzeit. Im Gegensatz zu anderen Dating-Websites fühlt sich das Ganze sehr viel niederschwelliger an. Spontaner, lässiger, weniger peinlich. Ich soll für Mimosa einen Artikel darüber schreiben und haue mich voll rein, natürlich ausschließlich aus Recherchegründen. Wir flirten, als gäbe es kein Morgen, schreibe ich. Und warum das etwas Gutes ist und all die Hater, die behaupten, dass wir dadurch emotional abstumpfen, Spießer sind. Wer Tindern als richtiges Hobby ansieht, kann es locker auf 5 Typen die Woche bringen. Da bin ich ganz auf Ellenbogen bei Blattlinie, gebe praktische Tipps zum Sortieren der Telefonbuchkontakte. Statt unter Flo Meier, lieber unter Flo Vollbart Grafikdesigner Tinder speichern. Ich Fuchs. Ein vielbeschäftigter Fuchs, denn 250 Männer warten gerade in meinem Handy auf Bespaßung. Sie sind wie Tamagotchis und fordern meine volle Aufmerksamkeit. Ein Dokumentarfilmer hat es mir besonders angetan. Seine Stirnküsse schmecken nach Angekommensein. Ich sehe uns schon auf gemeinsamen Recherchereisen in Outdoor-Klamotten in den Sonnenuntergang reiten. Bin überrascht, wie man sich vom Dokumentarfilmen mit 37 diese wahnsinnig weitläufige Junggesellenbutze voll Kunst leisten kann. Würdige angemessen, wie gut Chili Gonzales in seinem Dolby Surround-System klingt und beginne in einem Buch auf dem Couchtisch zu blättern, während er kurz auf dem Klo ist, wahrscheinlich um seinen Penis neu zu sortieren. Aus dem Max-Gold-Bändchen fällt mir ein Lesezeichen entgegen. Ah, cool, ein Stück US Immigration-Formular von seinem letzten Trip nach San Francisco. Wahnsinnig schön, würde ich auch gern mal hin. Von mir aus kann er auch gerne dort meine Stirn küssen, während ich eine Reisereportage, Moment mal, 1971. Ich wäre ja fast durchs Mathe-Abitur geflogen. Aber wenn sich jemand gleich mal geschmeidige 6 Jahre jünger lügt, fällt sogar mir das auf. Das erklärt auch diese Bude, uralter Mietvertrag. Und seinen Bauchansatz, den ich schon vorgefühlt hatte beim Knutschen, der fühlte sich anders an als die bisherigen Bauchansätze. Elastischer irgendwie. Ü40 Fleisch also. Das finde ich wesentlich weniger schlimm als die Tatsache, dass er mir wochenlang etwas vorgeschwindelt hat. Als er vom Klo zurückkommt, erwartet ihn eine saftige Predigt mit Anschreien, doch nochmal melodramatisch knutschen, losreißen und aus der Bude stürmen. Jeder GZSZ-Drehbuchautor hätte mir dafür High Fives gegeben, aber Herr Dokumentarfilmer findet meinen Auftritt anscheinend noch weniger witzig, als ich seine Rechtfertigungslügengeschichte von wegen ich wollte Facebook meine Daten nicht geben und habe deshalb mein Geburtsjahr geändert. Genau. Next. Christoph hat Feminist in seinem Profil stehen, außerdem ein markantes Kinn, macht Startup-Kram in Berlin und er schreibt sehr lustig. Match. Ich bestelle ihn auf die Terrasse der Bar, in die ich mit einer Gruppe Künstler nach einer Vernissage einfalle. Der Kontrast könnte harscher kaum sein. Christoph trägt ein hellblaues Hemd und fragt Sachen wie, hast du denn Auslandserfahrung? Ja, aber nein. Irgendwie bekomme ich aus ihm heraus, dass ich bereits sein 51. Tinder-Date bin. Und ich dachte, ich wäre sportlich. Doch während ich ja in edler Recherchemission unterwegs bin, macht der das ja einfach nur zum Spaß. Auch wenn sich dieser Spaß gerade eher nach Vorstellungsgespräch anfühlt. Aber nicht mit mir. Next, denke ich, lasse ihn relativ unkommentiert stehen und verschwinde wieder zu meinen Freunden ins Innere der Bar. Schade, dass es nicht geklappt hat, schreibt er, als ich betrunken im Taxi nach Hause sitze. Auch wieder ganz süß für einen Player. Die Nummer 52 wird's bestimmt, tippe ich mit einem Augenzwinker-Smiley zurück. Im Nachhinein fühlt sich diese Anfangszeit auf Tinder ein bisschen so an wie ein erster Minidisc-Player oder Videorekorder, der auf den Markt kommt. Natürlich eine echt krasse Innovation, aber als Basismodell noch nicht sonderlich ausgeklügelt. Mit welchen Erwartungshorizonten kracht man bei so einem Date denn jeweils auf und ineinander? Je mehr Menschen ich frage, umso undurchsichtiger wird es. Viele Männer in meinem Umfeld tindern zwar wie die Irren, nehmen die Frauen, die sie so kennenlernen, dafür aber von vornherein nicht ernst. So eine Tinderella halt, mit Lianiel Deutsch für Schlampe. Total logisch. Gleichzeitig hat fast jeder von uns diesen einen urbanen Tinder-Mythos im Bekanntenkreis, der 2 Jahre später schwerst verliebt vom Traualtar endet. Tinder ändert den Blick auf die Umwelt. Ich ertappe mich dabei, wie ich nachts im Club die Gesichter auch am liebsten weiter swipen würde. Wie absolut okay ich es plötzlich finde, jemanden mit einem Schulterzucken einfach stehen zu lassen. Wie mich die ganze Daterei so abgebrüht macht, dass ich mich plötzlich auch in der Realität einfach traue, jemanden in einer Bar meine Nummer zuzustecken. Es wird einfach alles so wunderbar egal. Wie bei Schopenhauer. Weil es bei dem zwischenmenschlich anscheinend auch nicht allzu sehr flohte, hielt er sich sein Leben lang Hunde. Schwarze Pudel. Jedes Mal, wenn einer starb, also im Schnitt alle 10 Jahre, kaufte sich Schopenhauer einfach dasselbe Modell nochmal. Und er gab auch jedem seiner schwarzen Pudel immer wieder genau denselben Namen. Atman, Sanskrit für Lebenshauch, Atem, Essenz des Selbst. Die Einzelseele als Teil der Weltseele. Für Schopenhauer enthielt also jeder Pudel im Kern einen anderen, quasi allgemeingültigen Pudel. Und so wurden die einzelnen Pudel austauschbar. Irgendwas sagt mir, dass Schopenhauer ganz gut im Tindern gewesen wäre. Ich für meinen Teil sehe bald den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Sind das jetzt sehr viele Männer oder im Kern einfach immer, nur immer wieder genau derselbe?
Theresa, ich gehe mal davon aus, du bekommst sehr viele Fragen zu den Dingen, die du so machst im Netz, in Interviews und auch so, wenn du Menschen auf einer Party triffst oder so. Hier bei uns kriegst du heute auch verschiedene Fragen, nicht nur von mir, sondern unter anderem auch eine von Simon bei uns aus dem Publikum. Eine sehr pragmatische Frage.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Ja, hallo Theresa. Ich habe mir richtig viele Gedanken gemacht über meine Frage. Und ich wollte dich mal fragen, oben oder unten, was ist dir lieber? Also vielleicht mal ein bisschen was über deine Präferenzen erzählen. Du hast ja sehr viele Erfahrungen gesammelt. Das würde mich mal interessieren.
Oben oder unten? Das ist sehr kontextabhängig, muss ich sagen. Also generell, ja, eigentlich unten. Ja. Aber kommt drauf an. Also wirklich, kann man jetzt nicht pauschalisieren auf jeden Fall.
Sagt das jetzt was aus für dich über Theresa?
Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf der Welt, oben oder unten. Das ist, glaube ich, Simons Standpunkt hier.
Ich finde, das sagt schon einiges aus.
Ja, ja.
Das lassen wir so stehen.
Da können wir danach noch ein bisschen reden.
Esa
vielleicht.
Hat nämlich auch noch eine Frage. Ja. Was möchtest du wissen von Theresa?
Was hältst du von dem Mythos, dass es Lebensmittel und Speisen gibt, die aphrodisierend wirken?
Auf jeden Fall, natürlich. Ja.
Wie? Also was isst du dann so, wenn du Bock hast auf was Aphrodisierendes?
Also Schweinebraten nicht. Ingwer ist schon sehr gut, finde ich. Also alles, was so ein bisschen erhitzt, innerlich. Gibt es auch schon alle möglichen Getränke. Ich finde ja auch CBD ziemlich gut. Ist jetzt eher so ein Öl, als jetzt tatsächlich was zu essen. Aber das entspannt sehr gut. Und ja, so ein Schluck Alkohol, aber wirklich nur ein Schluck.
Ein Schlückchen.
Ja.
Damit die Grenze nicht überschritten wird, ab der es dann nicht mehr gut ist.
Ja. Wenn einem schwindelig ist, nicht mehr machen, ne?
Moritz, hier vorne, erste Reihe, hat auch noch eine Frage.
Ja, Theresa, gibt's für dich irgendwie ein Tabu, wo du sagst, geht überhaupt nicht, ist gar nicht?
Es gibt ganz viele Tabus. Also ich bin ganz dagegen, dass es gibt ja so Sexkolumnistinnen, die sagen, weg mit der Scham und alle müssen sich so befreien. Und ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich finde, jeder darf sich auch ein bisschen gepflegt schämen. Und ein Tabu heißt ja immer nur so, okay, das ist was, das möchte ich persönlich nicht. Und das ist ja auch, das kann man total respektieren. Und ich finde, das ist auch eine Kompetenz, wenn man sagt so, ich habe dieses Tabu, ich habe da keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich habe ziemlich viele Sachen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe. Und es ist richtig gut so, ja. Deswegen, also ich bin auch total drüber hinweg, dass ich meine, ich müsste mich von allen, alle Grenzen sprengen und alles mal gemacht haben. So, also inzwischen mache ich nur, worauf ich Bock habe. Und da ist vieles Tabu.
Eigentlich gilt das Gleiche ja auch fürs Reisen, also für beide Themen in deinem Leben, für Sex und für Reisen. Man muss da irgendwie Grenzen haben, sonst sind beide Dinge auch mit einem gewissen Risiko für einen selber verbunden. Und welche Gedanken du dir zu diesem Risiko so gemacht hast, das hören wir uns jetzt noch an.
Zeit für Grundsätzliches. Zeit für ein Shoutout. I wanna thank the Academy, Buddha, dem Instagram-Algorithmus und dem Universum für all die Scheiße, die mir auch einfach mal nicht passiert ist. Ich finde, das sollte man auch zwischendurch mal einen Moment lang anerkennen. Für jemanden, dessen 3 designierte Lieblingsbeschäftigungen, Reisen, Schreiben, Vögeln, alle mit einem ziemlich großen Vertrauensvorschuss und potenziellem Kontrollverlust einhergehen, bin ich schon wirklich erstaunlich oft nochmal echt gut davon gekommen. Klar, man könnte natürlich auch einfach zu Hause bleiben. Oder wenn man dann schon unbedingt ständig wegfliegen muss, dabei zumindest gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. Beknackte Rücktrittsversicherungen abschließen zum Beispiel. Ein Reiseapotheken-Tablettenarsenal dabei haben, für dessen Zusammensetzung einem das Tropeninstitut der Charité einen Innovationspreis verleihen würde. Immer schön an die Elektrolyte denken. Öfter mal ein Taxi nehmen. Geld hilft. Man kann einen Fake-Ehering tragen und damit anerkennen, dass viele Männer auf dieser Welt einen eher als Eigentum eines anderen Mannes respektieren, als einfach so. Einfach, weil man halt eh auch ein Mensch ist und nicht bloß so eine Frau. Man kann lernen, gut auf das eigene Bauchgefühl zu hören und damit unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die niemand so richtig nachvollziehen kann. Man kann Hosen mit Taschen tragen statt kurze Röcke und Handtaschen, in armen Ländern nicht mit iPhone und MacBook in der Öffentlichkeit rumwedeln, immer wenig trinken, nie Drogen nehmen, um im Zweifelsfall einen möglichst klaren Kopf bewahren zu können. Und man kann bei der Auswahl seiner Sexualpartner zumindest halbwegs versuchen, nach Red Flags vorzusortieren. Versucht er im Gespräch die ganze Zeit irgendwelche Grenzen zu pushen oder kleinzureden und zu relativieren, was du sagst? Bezeichnet er seine Ex-Freundin als geistesgestört? Macht er sexistische Bemerkungen über andere Frauen oder über dich? Sagt er Sätze wie, was soll ich machen, ich bin halt auch nur ein Mann. Ist er scheiße zum Servicepersonal? Sagen deine Freundinnen, bei dem habe ich echt irgendwie ein ungutes Gefühl. Man kann systematisch die eigenen Grenzen und Triggerpunkte abklopfen, mit sehr viel Selbsterforschung und Experimenten herausfinden, wo sie liegen, was cool für einen ist und was nicht. Man kann lernen, diese Grenzen klar, freundlich und bestimmt zu kommunizieren, und zwar im Idealfall noch vor dem eigentlichen Sex. Man kann zu der anderen Person mit nach Hause gehen, damit sie die eigene Adresse nicht kennt, und von unterwegs noch einer Freundin den vollen Namen plus Anschrift dieser Person texten. Man sollte beim Casual Sex wirklich immer und unbedingt auf ein Kondom bestehen und zwischendurch ruhig auch nochmal paranoid genug sein, um zu checken, ob es noch drauf ist oder abgerutscht oder gerissen oder ob der, der es trägt, es vielleicht doch heimlich runtergezogen hat, weil ohne sich halt so viel besser anfühlt. Man kann nachts allein auf dem Heimweg den Schlüsselbund und die eigene Faust MacGyver-mäßig zu einer Waffe kombinieren. Oder gleich ein Pfefferspray einstecken haben, just in case. Es im Jackenärmel verstecken und sich dabei fragen, ob man jetzt gerade übertreibt, sich damit zu sehr in Sicherheit wiegt oder ob es einem doch auch einfach ein gutes Gefühl gibt, beim Gehen den Zeigefinger über dem Sicherheitsverschluss klicken zu lassen. Man kann darauf achten, nie ohne ausreichend aufgeladenen Handy-Akku das Haus zu verlassen, damit man sich auch von unterwegs ein Uber oder Taxi rufen kann. Man kann dem Fahrer nicht die eigene Adresse sagen, sondern die grobe Kreuzung oder die Hausnummer nebenan. Und wenn er fragt, wo es hingeht, einfach immer sagen, zu meinem Freund, auch wenn das gelogen ist. Man kann aufhören, im Umgang mit anderen Menschen die ganze Zeit zu lächeln und stattdessen das eigene Resting-Bitch-Face kultivieren, bis die entsprechend gerunzelte Stirn irgendwann nur noch mit Botox weggeht. Ich will einfach nicht mehr so zornig aussehen, sagt man dann zu seinem Hautarzt, was ich verstehe, denn ich will auch ungern für immer so zornig aussehen, wie ich mich wegen dieser ganzen Scheiße oft fühle. Fakt ist nämlich, man kann all diese Dinge tun, und bis auf das mit dem Botox habe ich auch all diese Dinge getan, obwohl einem das als Journalistin sogar auch noch kostenlos angeboten wird. Und man kann trotzdem niemals wirklich sicher sein, weil das Leben nun mal nicht ohne Restrisiko ist. Besonders nicht das Leben als Frau.
Theresa, wir müssen jetzt unbedingt noch über deine Fuck-It-List sprechen. Also diese Immer. Liste, auf der du aufgeschrieben hast, irgendwann, was du sexuell noch ausprobieren möchtest. Da stand zum Beispiel drauf Tantra, Bondage, eine Orgie mit 5 Menschen, Pegging, was ich tatsächlich auch erstmal googeln musste, hat nichts mit Petting zu tun.
Wieder was gelernt.
Und Orgasmic Meditation. So, du hast gerade schon gesagt, du hast alles erfolgreich abgehakt. Und angefangen, deine erste Station war so ein Bondage-Workshop in einem Sadomaso-Keller im Bergmann-Kiez in Berlin. Erstmal, wie sieht ein Sadomaso-Keller aus?
Also ich kam da runter und es roch irgendwie so sehr vertraut nach dieser IKEA-SB-Halle. Also das war alles so ein... so diese Pressspan-Holz-Platten, diesen Geruch, den man so kennt. Es war auch so ein bisschen muffig, die Luft war nicht sehr gut da unten. Und da war sehr viel so selbstgebasteltes eben. Also es war sehr, es hatte so ein Heimwerker-Flair irgendwie.
Und ihr habt dann da gezeigt bekommen, wie Bondage funktioniert und musstet das dann ja auch irgendwie selbst ausprobieren. Aber es lief alles nicht so, wie du es erwartet hattest, oder?
Es lief für die Person, mit der ich das ausprobiert habe, fantastisch. Aber es war halt auch ein Mensch, mit dem ich das jetzt nicht außerhalb von so einer Workshop-Situation machen würde. So, deswegen habe ich mich da ein bisschen rausgewunden auch, muss ich sagen, ja.
Trotzdem ist der Abend noch in gutem Sex geendet, aber wie, das verraten wir jetzt nicht, das steht im Buch.
Ja, ja.
Lass uns lieber noch über OM sprechen, das ist die Abkürzung für Orgasmic Meditation. Ich vermute, das kennen jetzt wirklich die allerwenigsten. Ich hoffe, ich hatte es auch vorher noch nie gehört. Können mal alle klatschen, die das noch nie gehört haben? Sehr gut, vielen Dank. Was ist das?
Also Orgasmic Meditation ist eine Meditationstechnik, die ein Mann und eine Frau oder eine Person mit Klitoris und eine andere Person zusammen machen und sich dabei fokussieren, macht man ja oft bei der Meditation auf einen bestimmten Punkt. In diesem Fall ist es die Klitoris, an der der Mann die Frau 15 Minuten lang relativ monoton streichelt. Und das macht man alles in einem sehr ritualisierten Setting. Und dadurch kann man das auch mit sehr unterschiedlichen Leuten machen. Also es hat dann wirklich so ein bisschen Geheimbundcharakter. Dann verabredet man sich so. Es gibt so mehrere Städte, wo das stattfindet. Da gibt es dann so geheime Facebook-Gruppen und dann gibt es so Om-Circles und dann trifft man sich und macht so ein bisschen Muschi-Streicheln miteinander.
Ja, ja, genau.
Sonntagnachmittag, so in Deutschland.
Gibt Schlimmeres. Bei dir ist es ja jetzt so, haben wir vorhin schon kurz drüber geredet, du machst das ja nicht alles nur zum privaten Vergnügen, sondern aus den allermeisten Dingen, die du so ausprobierst und aus dieser Fucketlist-Sache hast du ja dann auch Texte gemacht für deinen Blog oder auch für andere Medien. Heißt, das geht auch immer alles irgendwie nach außen. Heißt, in meinem Kopf automatisch, du bekommst pro Tag 50 Dickpics und Anfragen von irgendwelchen Menschen, die schreiben, willst du mal um mit mir machen oder so.
Ja, also neulich habe ich so eine E-Mail bekommen, so, wollen wir uns zum Parkplatz Sex treffen an der Ausfahrt da. Und ich dachte mir so,
also, ja, klar.
Das sind schon immer so die Sachen, wo ich mir denke, also ich glaube für viele, oft sind es, meistens sind es Männer, ist so dieser Gedanke so, sie schreibt über Sex und dann der Sprung zu, dann will die auch mit mir ins Bett. Irgendwie total logisch. Und also ich antworte dann auch nicht immer so, ne? Muss man auch sagen. Und es stimmt
also
auch meistens.
Ignorieren ist deine Taktik.
Nicht. Ja, ja, doch. Ja.
Ich würde jetzt sehr gern mit dir diese ganze Liste einmal durchgehen, aber das schaffen wir nicht.
Nee.
Wir
das
gehen
muss
jetzt
ja auch noch das Buch.
Genau, genau, das ja. kommt natürlich noch ja. dazu. Aber du liest uns jetzt noch ein Kapitel vor und zwar von deiner Tantra-Erfahrung. Auch sehr
eine
spannend.
Meiner mehreren Tantra-Erfahrungen. Das Kapitel heißt Ein jahrtausendealtes Ritual. Zurück in Berlin treffe ich Dirk. Nein, halt, stopp. Janaka, der viel bewirkt, wie er sich seit seiner Mantraweihe in Rishikesh nennen darf. Janaka macht eigentlich ein Sales-Management, jetzt aber gerade in krankgeschrieben, weil Burnout. Eigentlich ist er Tantra-Masseur und will seine Leidenschaft nun zum Beruf machen und deswegen mal mit mir quatschen, um rauszufinden, wie das so läuft, wenn man es richtig macht. Networking halt irgendwie. Dass ich dann im Gegenzug nach dem vierten Glas Wein und, zeigst du mir das dann mal mit diesem Tantra-Frage, ist eigentlich nur noch reine Formalität. Ich habe hier schließlich immer noch eine Fucketlist abzuarbeiten. Die Heilsversprechen von Tantra sind ja relativ vollmundig. Man fühle sich danach wie neu geboren, von einer ganz neuen Form der Selbstliebe erfüllt, endlich im Einklang zwischen Sexual- und Herzenergie, alte Traumata und Muster schlagartig komplett aufgelöst. Sprich, bam, einmal richtig angefasst, sofort komplett heilig, Chakren clean. Ach so, du penetrierst noch? Das grenzt für mich inzwischen ja an Nekrophilie, hat mir mal ein besonders schlaumeieriger Freizeitguru in einem Interview mansplained. Was mich am Tantra-Wording immer schon stört, ist diese ständige Betonung von männlicher und weiblicher Energie, die Logik und das Chaos. Ja, nö, ist klar. Und natürlich auch diese sehr amerikanische 70er-Jahre-Überwindungslogik von Traumata, die man auflösen muss, damit alles gut wird, damit man endlich mit seiner Weiblichkeit in Einklang kommt. Ich bin vor allem deshalb auf Tantra gespannt, weil Orgasmic Meditation einige Elemente daraus übernommen hat, die ich ziemlich sinnvoll finde. Die absichtslose Berührung, die klare Trennung zwischen Gebenden und Nehmenden, das streng Ritualisierte und dass man es, zumindest theoretisch, mit jedem machen könnte. Warum also nicht auch jetzt mit Dirk, aka Janaka? Auf einer Techno-Party wäre mir nicht weiter aufgefallen. Jetzt tanzt er in einem orange-roten indischen Lendenschurz, auch Lungi genannt, um mich herum, während ich, auch in so einem Teil, wie ein Seestern auf einer Matte auf dem Boden liege. Dieses zur Abwechslung einfach mal gar nichts machen müssen, kommt einem als Selbstständige ja schon sehr entgegen. Sonst bin ich den ganzen Tag out there, schreibe am Fließband Artikel, verhandle, gebe Interviews, stelle mich dieser Welt. Jetzt lasse ich einfach mal Dirk machen, der nun beginnt, mit einer Pfauenfeder an meinem Körper herumzukitzeln. Ernsthaft? Aus der Passivität heraus lässt es sich eben auch einfach wesentlich besser bewerten. Jetzt riecht es nach, Chinapfanne? Dirk beginnt, mich mit Sesamöl einzureiben. Und ich bekomme direkt so Assoziationen an das 12,90 Mark Asia-Wok-Buffet meiner Dorfjugend. Bami Goreng. Irgendwas sagt mir, dass da gerade ganz klar das falsche Chakra aktiviert wurde, aber ich will keine Spielverderberin sein. Darf ich deine Joni berühren? Fragt Dirk jetzt nach sehr viel betont absichtsloser Oberschenkelmassiererei. Ja, dafür sind wir irgendwie auch hier, oder? Dafür, dass der Orgasmus nicht das Ziel ist, geht Dirk dann allerdings relativ zielstrebig vor. Jahrtausende altes heiliges Joni-Ritual oder auch, er holt mir halt einen runter. Fühlt sich irgendwie an wie immer, jetzt nicht ungut, technisch voll in Ordnung, aber eben doch so weit egal, dass ich auf einmal wie Kopfschütteln neben mir stehe und mich frage, sag mal Mädchen, was soll dieser ganze Quatsch denn hier eigentlich? Dann komme ich, zielstrebig und effizient. Dirk streichelt noch ein bisschen absichtslos weiter, aber eigentlich ist schon klar, dass es das hier jetzt war mit dem hochheiligen Ritual. Als ich danach an der Straßenbahnhaltestelle stehe, fühle ich mich zum ersten Mal seit Beginn meiner Sexperimente so richtig dreckig und austauschbar. Vielleicht liegt es daran, dass mir bei jeder meiner Bewegungen so ein Hauch A26 pfannengerührtes Wokgemüse aus dem Ausschnitt entgegenweht. Vielleicht aber auch daran, dass ich eben doch nicht erleuchtet genug bin, um meine Sexualität mit jedem teilen zu können und das wahrscheinlich auch gar nicht möchte. Das eben hat sich kein bisschen heilig angefühlt, sondern tatsächlich so richtig random. Nichts gegen Dirk, der ist echt ein total korrekter Typ, aber halt einfach nicht mein Typ.
Das war die Lesung mit Theresa Lachner in 1 Live Stories. Lustprinzip heißt ihr neues Buch. Und obwohl ich gerade in so einer Phase bin, in der ich eigentlich nicht mehr so Lust habe auf das 100.000. Buch mit Sexgeschichten, fand ich das hier wirklich gut, weil es eben nicht nur um Sex geht. Und wenn, dann entweder so, dass ich was Neues lerne oder drüber lachen muss oder beides. Also große Empfehlung von mir. Nächste Woche kommt dann Marco Göllner vorbei, der Mann aus dem Intro vom Podcast Fest und Flauschig. Der hat eine unglaublich gute Stimme und er hat gerade sein zweites Buch rausgebracht. Das heißt, der Junge hat doch nichts davongetragen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und zuhört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und wie immer viele gute Geschichten.
Das war ein Podcast von Funk.